Ruanda. Erst seit Frühjahr 94 rückte durch die schrecklichen Massaker das afrikanische Land in das Blickfeld der eurozentristischen Berichterstattung. Mit den Bildern des Grauens wurde auch die populäre, aber nicht minder rassistisch angereicherte These verbreitet, in Ruanda handele es sich um einen Stammeskonflikt. Diesem weit verbreiteten Unwissen über Ruanda und der nicht gerade erhellenden Berichterstattung über dieses afrikanische Land möchte das Afrika-Komitee aus Bremen entgegentreten. Mit einem Mitarbeiter dieser Gruppe führten wir ein Interview. Vor über 4 Jahren begann in Ruanda ein Krieg, der vom Westen kaum wahrgenommen wurde. Die ruandische Patriotische Front, die FPR, marschierte bereits im Oktober 1990 von Uganda aus in Ruanda ein, um eine politische und soziale Veränderung in Ruanda zu erwirken. Frankreich unterstützte damals schon die ruandische Regierung im Kampf gegen die Opposition im Lande und die Guerilla-Bewegung der FPR. Die Massaker im Frühjahr 1994, die gegen oppositionelle, vermeintliche FPR-Anhängerinnen und Anhänger und im Allgemeinen gegen angebliche und vermeintliche Tutsi durchgeführt wurden, wurde von der damaligen Regierung mit rassistischer Agitation und Duldung ganz direkt unterstützt und initiiert. Michael vom Afrika-Komitee sieht jedoch in den Massakern 1994 einen Mordexzess, der über die Logik des Bürger- und Guerillakrieges hinausgeht. Denn die ruandische Präsidentengarde und das Militär waren schon lange dabei, Milizen auszubilden und Listen von Tutsi und oppositionellen Hutus anzulegen.
Die Ausgangsfrage war die, es gibt ja eine These, die sagt, das bisherige ruandische Regime von der Einparteienregierung unter Präsident Habyarimana kämpft um den Machterhalt gegen eine Rebellenarmee, die ruandische Patriotische Front, RPF. Diese These erscheint uns nicht plausibel, da eine Menschenrechtsgruppe in London, die African Rights, die umfangreiches Material seit September zu dem Völkermord in Ruanda vorlegen, darstellen, wie diese Milizen und die ruandische Armee Habyarimana sich im Prinzip kampflos zurückzieht aus dem Norden, wo die RPF einmarschiert, in Richtung Süden, in Richtung Südwesten, in die seit Juli 1994 errichteten Schutzzonen. Und in die ja auch einige der größte Teil der Kriegsverbrecher dann entkommt und bis heute noch dort ist. Das heißt, sie ergeben sich kampflos und überziehen das Land dabei mit Vergewaltigungen, Plünderungen und Morden. Und es ist einfach kein Charakter eines politischen Kampfs, eines Machtkampfs, sondern das Wesentliche ist praktisch zu morden. Dann hat ja die UN-Menschenrechtskommission eindeutig festgestellt, dass es ein Genozid ist und hat belegt, wie einmal die ruandische Armee aufgerüstet worden ist. Die wurde vergrößert zwischen 1990 und 94 von 8.000 auf 40.000 Mann. Und zweitens wurden von französischer Seite, aber auch von Südafrika in dieser Zeit immer wieder Waffen, leichtes und Artilleriegerät geliefert an die ruandische Armee. Und eine Redakteurin der französischen Zeitung Le Monde Diplomatique, die Colette Bregman, berichtet in einem Buch Histoire d'un Genocide vom Oktober 94, wie die französische Afrika-Zelle in Élysée-Palast unter Leitung des Jean-Christophe Mitterrand, des Sohns von dem bisherigen französischen Präsidenten, und in der Mitarbeit von einzelnen französischen Generälen Milizen aufbaut, ruandische Milizen in den Jahren Oktober 1990 bis Dezember 1993. Das Ganze nannte sich Operation Noroi. Und in dieser Zeit wurden die Milizen systematisch trainiert, bewaffnet, indoktriniert, Die haben das Straßensperren bilden geübt, Menschen in Kirchen zusammenzutreiben, um sie darin umzubringen, oder einzelne Leute in Straßenlatrinen zur Strecke zu bringen. Das wurde trainiert.
Was sind nun die Hintergründe von diesem systematisch vorbereiteten Genozid? Dass etwas so Entsetzliches wie das barbarische Gemetzel in Ruanda systematisch, strategisch vorbereitet wurde, zwingt uns, den Blick der Täterseite anzunehmen. Welches Interesse wurde mit dem geplanten Massenmord verfolgt?
Erst einmal ist es ja sehr bestürzend überhaupt, sich so, über so etwas klar zu werden, über diese Tatsache. Warum sollten Milizen so etwas, zu so etwas ausgebildet werden? Da ist erstmal die Überlegung, welches Gewicht hat der immer wieder so dargestellte ethnische Konflikt. Da sind wir erst einmal sehr vorsichtig, auch schon aus der Beschäftigung mit anderen afrikanischen Ländern und aus der Beschäftigung mit den Strategien der Kolonialisten seit Ende des letzten Jahrhunderts, können wir feststellen, aus dem Vergleich zwischen den einzelnen Ländern können wir feststellen, wie virulent die soziale Krise sich ausbildet und dass es tatsächlich ein Gegeneinander gibt zwischen den Bedürfnissen in der Bevölkerung und den Strategien eines Entwicklungsregimes, wie Ruanda ganz eindeutig eines war. Das wurde ja seit 1973, seit der General Habyarimana dort geputscht hat, noch viel intensiver als vorher entwicklungspolitisch gefördert. Da schreibt ein Autor namens Becker in einem Handbuch der Dritten Welt von 1993, in das Land flossen 200 bis 300 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das Land würde sich in einer entwicklungspolitischen Laborsituation befinden und würden zwar Sozialstrukturen aufgebaut, verbessert, zum Beispiel Ausbildung und so weiter, aber die Wirkung dieser Projekte würde verpuffen. Und er schreibt das so ganz selbstverständlich: Das Bedrohlichste an Ruanda ist die Bevölkerungsexplosion. Die Bevölkerung wächst um 3,4% jährlich. Es hätte die höchste Bevölkerungsdichte in ganz Afrika. Und dabei ist die Bevölkerung, wohnt halt so dicht zusammen wie in Hessen auch. Und das Land ist übrigens auch gerade so groß. Es sind bis zum April 94 7,5 Millionen Menschen gewesen. Und das wird richtig zugespitzt, auch von anderen Autoren wird das so beschrieben, als würde die Bevölkerung dann irgendwann total zu viel, zu eng sein, zu dicht aufeinander wohnen. Ja, und das ist nur die Oberfläche von dieser Sicht von oben, also im Prinzip ein ganz technokratischer Blick in der Entwicklungspolitik, der aber verankert ist in der realen Politik. Ne? Das ist ja ein ganz autoritäres, gleichgeschaltetes Regime gewesen, bis in die letzte Gemeindestruktur hin, bis zu den letzten Burgmeisters, so hieß das ja noch, der belgische Begriff. Und auf der Seite von unten, also wenn man mal schaut, was geht in der Bevölkerung vor sich, da können wir einmal sehen, dass soziale Strukturen, die sozusagen vorkolonial oder vorkapitalistisch bisher gewesen sind, noch existieren. Das heißt, die wesentliche Basis des Wirtschaftens ist die Familienwirtschaft, die Selbstversorgung von allerdings durch die Realerbteilung immer kleiner werdenden Parzellen. Das wird allerdings immer wieder auch aufgefangen durch nachbarschaftliche Austauschbeziehungen, durch verwandtschaftliche Beziehungen, durch die Verpflichtung zu Gegenseitigkeit und Ausgleich. Und es gibt natürlich einen sehr starken Bedarf nach modernen Konsumgütern, nach Ausbildung. In den Ausbildungsprojekten und in der Schulerziehung und natürlich auch durch die ersten entstehenden Märkte in der Hauptstadt werden natürlich auch Bedürfnisse geweckt nach modernen Konsumgütern, das ist ja auch ganz klar, die werden beansprucht. Es gibt einen Konsum. Es fließen sehr viele Gelder in das Land. Allerdings ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied zu einem Land wie Brasilien. Es gibt keinen Netto-Kapitalabfluss in Richtung Norden von mehreren Milliarden D-Mark pro Jahr, sondern wahrscheinlich nur einen sehr geringen. Und das ist der Grund, weshalb ein französischer Botschaftsrat in einer Veranstaltung mal, also der Rheinland-Pfalz-Ruanda-Partnerschaft, auf einer solchen Tagung einmal ganz allen Ernstes gesagt hat, große Teile des frankophonen Afrikas seien ja ein Fass ohne Boden.
Für das Afrika-Komitee in Bremen sind dies Indizien, dass der Massenmord in Ruanda durchaus auch Wurzeln in den Entwicklungsvorstellungen der Technokraten hat. Wo eine angebliche Überbevölkerung als Entwicklungsblockade ausgemacht wird, ist die Dezimierung von Bevölkerung nicht mehr weit. Soweit in aller Kürze zu dem erschreckenden Zusammenhang von den Massakern in Ruanda und einem westlichen Fortschrittsparadigma, das im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht. Am Schluss dieses Beitrags ein Blick auf die aktuelle Situation in Ruanda. Die RPF, die ehemaligen Rebellen, stellen seit Juli 1994 mittlerweile die Regierung in Ruanda. Sie stehen vor der schweren Aufgabe, nach dem Massenmord und der Vertreibung die Flüchtlingslager gerade im Südwesten Ruandas aufzulösen. Dabei kam es in Kibeho im April zu schweren Übergriffen und Auseinandersetzungen zwischen der ruandischen Armee und den Flüchtlingen. Wir befragten Michael vom Afrika-Komitee, ob auch er der weit verbreiteten Ansicht ist, es handele sich um eine Art Rache- und Vergeltungsmassaker der neuen Regierung gegenüber den Hutu-Flüchtlingen.
RPF hat sich hier nicht in einem Gegenmassaker versucht, vor allem nicht als geschlossene RPF, sondern es gibt ja dort immer noch einzelne Lager, in denen die Hutu-Milizen, also die bisherigen Täter des Völkermords, sich versteckt haben und bewaffnet sind mit Granaten und Macheten. Und die Regierung hat immer wieder erneuerte Ultimaten aufgestellt, diese Lager aufzulösen. Und die Hutu-Milizen haben sich einfach geweigert, das zu tun und haben einzelne immer wieder Insassen am freiwilligen Abzug gehindert. Und laut eines Berichts von Dominic Johnson in der Taz vom 24. Mai ist das ja damit zu... sind die Kämpfe dadurch ausgebrochen, dass es heftige Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen in dem Lager und den Milizen gegeben hat. Damit kann man natürlich nicht die Armee der neuen Regierung entschuldigen, aber wir möchten doch mal vor Augen halten, unter welchen Schwierigkeiten die neue Regierung steht. Sie bekommt nicht die geringste Unterstützung von der UNO. Im Gegenteil, die UNO ist immer wieder dabei, also die einzelnen internationalen Beobachter und diese United Nations Human Rights Field Operation, die jetzt ja im Anschluss seit September 1994 in Ruanda ist, die versuchen doch glatt die neue Regierung zu diskreditieren und fordern von denen, die ihre Basis zu verbreitern, das heißt einfach wieder diese Verbrecher zu amnestieren. Dann gibt es eine ganze Zahl von Kriegsverbrechern, die in die USA, nach Frankreich, nach Kanada sich abgesetzt haben. Die Regierung drängt schon seit September darauf, diese zu verhaften und auszuliefern. Nichts dergleichen geschieht. Frankreich unterstützt weiterhin eine Aufrüstung, das ist jetzt der entscheidendste Punkt, die Aufrüstung mit Waffen in den Lagern in Kivu, in Ostzaire und einzelnen anderen Lagern in der französisch geschützten Schutzzone.
Die Neue Zürcher Zeitung vom vergangenen Donnerstag berichtete auch, dass 5 Flugzeugladungen mit Maschinengewehren und anderen Waffen trotz des offiziellen Waffenembargos nach Ruanda in die Flüchtlingslager gelangten. Zairische Offiziere bilden in den Flüchtlingslagern Hutu-Milizen für eine Offensive gegen die neue Regierung aus. Das Afrika-Komitee Bremen fordert auf dem Hintergrund gerade auch der französischen Unterstützung der Massenmörder, den Visumszwang, die Einreiseverbote für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ruanda zurückzunehmen und die ruandischen Bürgerkriegsflüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention in der BRD zu dulden. Es ist unerträglich, so Michael von dem Komitee, wenn die einzige Reaktion auf den Völkermord in Ruanda der Visumszwang ist, der genau im Juli in der BRD eingeführt wurde.